Papa, danke für einen neuen Sonntagmorgen. Danke, dass wir hier sein dürfen, Freiheit deiner Gegenwart. Danke, Heiliger Geist, dass du uns das Wort groß machst, uns erklärst die Dinge des Reiches, die Dinge des Himmels, die Dinge der Ewigkeit. Danke, Jesus, dass wir nicht zu gering sind, dass du uns Brüder nennst, sondern dass du uns mit hineinnimmst in alle Dinge, dass wir dem Vater wohlgefällig sind, dass wir teuer erkauft sind mit dem Blut des Lammes. Herr, wir wollen nicht gering achten, das, was du für uns getan hast, sondern wir preisen dich, Herr. Wir loben dich, wir sagen dir ewiglich Dank für das, was du für uns getan hast, für dein Werk am Kreuz, für deine Liebe, für deine Güte, dass du uns Vorbild bist, dass du uns großer Bruder bist, aber dass du auch Herr und Gott bist. Und danke, dass das Wirken in unserem Leben nicht vergeblich ist. Herr, wir dürfen bekennen wie Paulus, die Gnade an uns ist nicht vergeblich, sondern sie bringt das hervor, wozu du sie ausgesandt hast. Danke, Jesus, für ein tiefes Werk in jedem Einzelnen, jedem, der da ist, in der Gruppe von nächster Woche, bei den Zuhörern im Internet, die CD hören. Vater, du tust ein tiefes Werk. Danke für den Hunger nach deinem Wort. Danke für den Durst nach deinem Wort, nach dem, was von dir ausgeht. Dein Wort bleibt in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen. Dieses Universum wird vergehen. Die Sterne werden vergehen, die Sonne wird vergehen, der Mond wird vergehen, aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Halleluja. Danke, Herr. Preis sei dir. Danke, Jesus, dass du ein Stück der Ewigkeit schon jetzt in unser Herz gelegt hast. Danke, dass wir immer mehr begreifen, um was es geht. Und danke, dass nichts umsonst war. Halleluja. Amen. Halleluja. Ich hatte heute was ganz anderes vor, aber ich habe dann in der letzten Minute umentschieden, beziehungsweise nochmal gebetet, habe gespürt, nein, ist nicht dran, aber das wird trotzdem gut. Amen. Wow, ich liebe diese Lieder, die wir gerade gehört haben. Das sind so einige meiner Lieblingslieder, einige der Lieder, die mich am meisten geprägt haben, wo ich gläubig geworden bin. Ja? Und viele dieser Lieder, da sind die Namen Gottes drin. Nochmal zur Wiederholung, Immanuel heißt Gott mit uns. Ja, und ich glaube, Gott ist mit uns, du auch. Und wir leben in einer Zeit, wo viele Dinge sich verändern, wo die Kräfte des Himmels ins Wanken kommen. Jesus nennt es wie die Wehen einer Frau. Ja, wir werden viele Dinge noch sehen, aber wir wissen, der, der in uns lebt, ist stärker als der, der in der Welt ist. Punkt. Und wir brauchen uns nicht fürchten. Wir brauchen uns nicht fürchten. Ja, und das ist das Fantastische. Es ist so groß, dass es eigentlich alles übersteigt, was wir uns so zurechtbiegen, wo wir uns was zurechtdenken, wo wir uns was zurecht hoffen, wo wir vielleicht sogar uns was zurecht glauben, wo wir hoffen und glauben, hoffentlich wird so. Ich glaube, dass es so wird, aber ich weiß nicht, ob das mit der Bibel übereinstimmt. Ich weiß, dass Gott den Plan, den er gefasst hat vor Grundlegung der Welt, auch durchziehen wird. Und nichts und niemand wird ihn aufhalten. Der Teufel nicht, wir nicht, die Feinde nicht. Sondern das, was Gott in seinem Herz als Plan gefasst hat, kommt genau so. Mit jedem Komma und mit jedem Punkt. Amen. Und wir dürfen uns entspannen, wir dürfen in der Freude bleiben. Und ich merke so, der Teufel, der kriegt immer mehr in Panik. Und er möchte, dass wir diese Panik übernehmen. Er gibt immer das, was er hat. Ich spüre, er will Panik geben, er will Angst geben, Hoffnungslosigkeit geben. Er will uns bestürzen. Er stellt jeden Tag die Frage, wie soll es weitergehen? Ja, bei euch nicht, Gott sei Dank, ihr seid ganz still. Merke ich, das trifft nicht auf Widerhall. Bei euch ist es natürlich ganz anders. Dann predige jetzt für die Leute im Internet. Amen, die dazu hören. Ihr seid total gechillt, weil ihr jetzt voll die Glaubenstiger seid. Ihr habt noch nie gezweifelt. Ihr kennt das gar nicht. Ihr wisst überhaupt nicht, was das ist, Angst. Ihr seid völlig frei davon. Ihr seid voll in der Liebe und die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Eigentlich braucht man euch gar nicht mehr predigen. Hä? Halleluja. Überführt. Aber das macht nichts. Der Weg ist das Ziel. Amen. Wisst ihr, ich glaube, Gott kommt genau mit uns an den Punkt, wo er uns haben will. Das, was abstirbt, stirbt ab. Das, was stärker werden soll, wird stärker. Ja. Und Leute, ich weiß nicht, ob wir das schon irgendwo in der Tiefe begriffen haben, was Gott mit uns vorhat. Wir leben hier auf der Erde, wir haben ein Geburtsdatum, wir haben irgendwann vielleicht sogar ein Todesdatum, wobei der Tod uns nicht mehr sieht. Dazwischen ist so ein Bindestrich auf dem Grabstein. Der Bindestrich bedeutet dein Leben. Stimmt's? Schon mal geguckt auf dem Friedhof? Und ich habe so gedacht, der Bindestrich sieht aus wie ein Minus. Wie ein Minus. Und bei meisten Menschen ist es so. Vom Geburt bis zum Tod haben sie ein Leben im Minus gelebt. Aber wisst ihr, das Kreuz ist das Plus in unserem Leben. Ich habe es euch schon mal gesagt. Minus ist horizontal. Das ist das Irdische. Richtig? Wenn es ein Plus werden soll, muss das Vertikale, das Himmlische dazu, dann wird es ein Plus. Und das, was Jesus getan hat, er hat ein Plus, aus deinem Minus hat er ein Plus gemacht. Aus deinem Verlust, auf dem, was du alles verlierst, am Ende sogar das Leben. Manche haben mal gesagt, umsonst ist der Tod und der kostet das Leben. Macht Jesus ein Plus. Er hat ein Plus aus deinem Leben gemacht. Er hat einen Plan mit dir. Er hat einen Plan mit deiner Familie, mit deinen Kindern. Der Teufel versucht immer und immer wieder, uns da rauszuziehen, dass wir sehen, was er sieht. Aber ich will nicht sehen, was der Teufel sieht. Ich bin nicht ein Kind des Teufels, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind des Lichts. Und Hoffnung und Glaube ist Teil meines Erbes. Zukunft gehört mir. Der Teufel hat keine Zukunft. Und die, die ihm nachfolgen, haben auch keine Zukunft. Deswegen leben sie hier so, wie wenn es keinen Morgen gibt. Aber wir leben so, weil es einen Morgen gibt. Amen. Habt euch schon mal eine Tiefe darüber Gedanken gemacht, was es heißt, nicht von dieser Welt zu sein? Die Menschen in dieser Welt, die können dich nicht greifen. Die Bibel sagt, die aus dem Geist geborenen sind wie der Wind. Niemand weiß, woher sie kommen, niemand weiß, wohin sie gehen. Menschen. Ein Mensch kann dich nicht beurteilen. Gott hat dich schon beurteilt. Er sagt, gerecht gemacht durch das Blut des Lammes. Ein für alle Mal. Du bist wie der Wind. Menschen, die verstehen dich nicht. Warum bleibst du ruhig, wo man Panik haben sollte? Und warum kriegst du bei manchen Sachen Panik? Zum Beispiel, wenn du weißt, dem seine Uhr läuft ab und er ist bald in der Ewigkeit, wo andere völlig ruhig sind. Der hat doch ein schönes Leben gehabt. Lass ihn doch in Frieden sterben. Interessant, oder? Hast du einen Hunger heute Morgen? Hast du Hunger mitgebracht? Sag, Heiliger Geist, fütter mich heute Morgen. Ich weiß nicht, was das heute wird. Aber ich weiß, Gott hat was Gutes vorbereitet. Gott hat was Gutes vorbereitet. Wisst ihr, Gott hat zu Adam gesagt, herrsche über die Erde. Mach dir die Erde untertan. Und mach dir die Tiere untertan, stimmt es? Wisst ihr, welches Tier dazugehört? Die Schlange. Adam hat sein Recht auf Herrschaft verloren in dem Moment, wo er seine Autorität nicht wahrgenommen hat. Wir verlieren auch unser Herrschaftsrecht, wenn wir unsere Autorität nicht wahrnehmen. Wenn du den Teufel machen lässt, was er will, gibst du ihm deine Autorität. Ob du das willst oder nicht, ob du das bewusst oder unbewusst machst. Wisst ihr, Gott hat einen Sinn für Humor. Als er der Schlange die Füße wegnahm, die hatte ja bis dahin noch ein paar Füße, hat er gesagt, du, ab jetzt kriechst du auf den Boden und du wirst Dreck fressen, Staub. Steht es im Wort? Die Schlange muss jeden Tag Staub fressen. Weißt du, an was das die Schlange jeden Tag erinnert? An Adam. Hat Gott einen Sinn für Humor? Die Schlange muss jeden Tag Dreck fressen. Und Gott erinnert sie dadurch daran, was sie getan hat. Stellvertretenden Teufel. Und ich glaube, da ist ein Geheimnis drin. Wenn jemand irgendwas macht, was illegal ist, was Sünde ist vor Gott, wird der Sohn sein Leben kommen, bis es ihm zum Hals raushängt. Ich glaube, die Schlange denkt sich jeden Tag, ich habe es satt, Dreck zu fressen. Aber es ist ein Fluch, der auf die Schlange kommt. Wisst ihr, dass Gott in der Zeit, in der wir leben, oder in unserem Leben, uns vorbereitet auf die Ewigkeit? Ich weiß nicht, ob ihr das greifen könnt, ein Stück weit. Wir denken immer, Hoffentlich ist das Leben bald vorbei, dann kommen wir in den Himmel, dann ist alles gut. Du wirst im Himmel keine Langeweile empfinden. Das gibt's dort nicht. Im Himmel wird ständig angebetet, es wird Gott gelobt, gepriesen, es werden Leute unterrichtet. Im Himmel ist ständig Action. Und es geht um Herrschaft, Leute. Es geht um Herrschaft. Gott hat dieses Universum geschaffen für uns Menschen, damit wir herrschen über die Erde. Der Himmel ist für uns nur eine Zwischenstation. Wir Menschen sind nicht gemacht für den Himmel. Der Himmel lebt uns, aber wir sind gemacht für die Erde. Richtig? Deswegen wird Gott am Ende eine neue Erde machen. Er wird eine neue Erde machen, die viel größer und schöner ist als die jetzige. Und wir werden wieder herrschen. Aber diesmal ohne Schlange. Ohne die ganze Verführung, weil wir haben es ja schon überstanden. Amen. Wisst ihr, mir wird immer klarer und immer deutlicher wird mir, dass Menschen, die in der Hölle sind, die können nie wieder da rauskommen. Mein humanistischer Geist, den ich schon lange rausgeworfen habe, versucht immer wieder zu kommen, mir zu sagen, ja, vielleicht gibt's doch ein Türchen für die Leute in der Hölle. Geht nicht. Geht nicht. Weil sie mit ihrer bösen Gesinnung, mit ihrem bösen, verfinsterten Herzen, kannst du sie nicht in den Himmel bringen. Was wollen die im Himmel? Die schauen sich um und sehen, wie alle lächeln. Was habt ihr zum Lächeln den ganzen Tag? Dann sehen sie, dass die alle voller Freude sind. Warum freut ihr euch ständig? Hör mal auf, so blöd zu grinsen. Sie wären da wie ein Fremdkörper. Und letztendlich haben sie sich ja entschieden, ohne Gott zu leben. Und wer ohne Gott lebt, wird ohne Gott sterben. Ich meine, die Werbeabteilung der Hölle ist gut. Sie sagt den Menschen immer, jetzt guck da von oben runter. Selbst die schlimmsten Typen, selbst wenn ein Mafia-Boss, der hunderte Menschen hat umbringen lassen, wenn der beerdigt wird, da weinen sie alle. Oh, Papa, jetzt guckst du von oben zu. Oh, ja, ist er zu Hause? Ist nix zu Hause? Der ist ganz woanders. Aber mir geht's nicht um die Hölle heute Morgen, mir geht's um dich und um mich. Und ich glaube, Gott hat so viel Größeres mit uns vor in der Ewigkeit, als das, was uns bewusst ist. Wir werden mit ihm herrschen, sagt die Bibel. Wir werden mit ihm herrschen. Und Gott wird alles, sag mal, alles wiederherstellen. Gott wird alles wiederherstellen. Alles. Und er hat dich mit hineingeplant. Du bist wie ein lebendiger Stein im Hause Gottes. Ohne dich als Stein kann man die Mauer nicht weitermauern. Das heißt, man kann keinen weglassen. Und das wird Gott auch nicht. Niemand ist vergessen. Er wird mit dir sein Haus bauen. Er wird mit dir das vollenden, was durch die Sünde unterbrochen wurde. Amen. Und Jesus ist der zweite Adam. Er ist der, der den Test bestanden hat, wo Adam versagt hat. Er hat für dich den Test bestanden, damit du in diesem Frieden, den Gott für dich bewahrt hat, bestimmt hat, leben kannst. Amen. Über all den Dingen, die passieren in der Welt und all das, was so um uns rum passiert, dürfen wir nie vergessen, dass Gott immer noch in Kontrolle ist. Ihr dürft nicht mehr in Panik geraten. Ihr dürft auch Angst nicht mehr zulassen. Und dennoch klopft sie öfters mal an die Türe. Stimmt's? Gott möchte uns trainieren. Wisst ihr, diese Zeit auf Erden ist wie eine Ausbildung. Damit du ready bist, wenn du in die Ewigkeit kommst. Und keinen Tag, den du versäumt hast, kannst du mehr nachholen. Jeder Tag ist wichtig. Jede Predigt in deinem Leben ist wichtig. Jede Predigt, die du versäumt hast, kannst du nicht, wenn du in die Ewigkeit gehst, sagen, oh Herr, lass mich noch mal kurz runter, ich erinnere mich, da war mal was Gutes, kann ich das noch mal hören? Manchmal denke ich, wir sind so ein bisschen wie bei so einem Bildhauer, der so eine Holzfigur schnitzt. Habt ihr da schon mal zugeschaut? Der macht es erst grob, dann immer feiner, dann arbeitet er die ganzen kleinen Gesichtszüge raus und dann der Meißel wird immer kleiner, Und immer feiner wird das, was er zum Schluss macht. Und irgendwann sagt der Meister, fertig. Und ich glaube, dasselbe tut Gott bei uns in unserem Leben. Er schnitzt, er schneidet, er verfeinert, er arbeitet heraus. Er macht eine wunderschöne Figur, damit sie ready ist zur rechten Zeit, wo Gott mit ihr einen Plan hat. Wisst ihr, wir Menschen sind irgendwie so ein bisschen bekloppt. Gott sagt zu uns, wir sollen nicht hoch von uns denken. Eigentlich meint er, wir sollen nicht stolz sein. Auf nichts in dieser Welt sollen wir stolz sein. Und gleichzeitig sagt er zu uns, wir sollen richtig über uns denken, wie ein Sohn Gottes. Ja, was jetzt? Auf das Einzigste, was du wirklich stolz sein darfst, und was Gott dich auch dazu ermahnt, ist, dass du ein Kind Gottes bist. Darauf sollst du stolz sein. Darüber sollst du dich freuen. Das soll dir kostbar sein. Aber bei vielen Christen ist genau andersrum. Sie denken gering, oh, ich bin Christ, ja, ich habe mich irgendwann bekehrt, das Leben ist so hart, alles blöd. Und dann sind sie aber stolz, dass sie, was weiß ich, Italiener sind, dass sie Ingenieur sind oder irgendwas, alles, was so weltlich ist. Und genau umgekehrt ist eigentlich, wie Jesus das haben möchte. Jesus möchte, dass wir stolz darauf sind, dass wir zu ihm gehören. Damit wir es wertschätzen. Damit wir sagen, das ist toll, Jesus, was du in meinem Leben gemacht hast. Amen. Und alles Weltliche, alle weltliche Orden und Auszeichnungen und Titel gelten vor Gott nicht. Ihr müsst greifen im Geist und ein Bild für euch selber entwickeln, was Gott mit euch vorhat. Und dann merkt ihr, dass die Dinge, die passieren, sind alles Wehen. Wir leben in der Zeit, wo die Wehen angefangen haben, bis Jesus wiederkommt. In dieser Zeit leben wir und es wird noch mehr Wehen geben. Aber Gott ist bei dir. Er wird dich nie verlassen noch versäumen. Er wird bei dir bleiben. Und heute Morgen habe ich so gehört, wie der Herr zu mir sagt, Thomas, über allem, was passiert, vergesst die kleinen Dinge nicht. Die Botschaft heute, vergesst die kleinen Dinge nicht. Und wir schauen mal rein in Genfer, Römer 12, ab Vers 9. Und da heißt es, die Liebe soll echt sein. Es sind einige Ermahnungen von Paulus an die Römer am Ende des Römerbriefes. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, unsere Liebe soll echt sein. Lieben wir wirklich den Herrn? Lieben wir wirklich den Vater? Lieben wir wirklich uns selber? Wisst ihr, wenn die Bibel sagt, wir sollen uns selber lieben, komme ich zum selben, was ich gerade gesagt habe. Wir sollen uns lieben, die neue Schöpfung. Des Sohn Gottes sein, sollen wir lieben. Könnt ihr mal folgen soweit? Unsere Titel, unsere Position, unsere weltlichen Titel, das sollen wir nicht lieben. Das ist alles Holz, Heu und Stroh, was am Ende verbrennt. Und wir sollen Gold, Silber und Edelsteine sammeln. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Und da fängt es ja an. Das ist ja das Zentrum des Glaubens, ist die Liebe. Und ich merke oft, wie der Teufel kommt und mir sagt, oh, den kannst du nicht lieben. Und guck dir mal die an und da wieder und der und Und immer bringt er irgendwelche Sachen. Oder er sagt mir, guck mal, Gott lässt es zu. Und dann, versteht ihr, es soll immer ein Programm laufen im Hintergrund, was uns der Liebe berauben soll. Ist das wahr? Umstände, Situationen in deinem Leben, die dir sagen sollen, sollte Gott wirklich gesagt haben, ist Gott wirklich für dich? Oder wo du seit Jahren in irgendwas verstrickt bist, in irgendeiner Sünde und du wirst nicht frei. Irgendwas ist immer da, was dich rausziehen soll. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt, nicht vorgespielt, nicht so getan als ob, nicht ins Gesicht lachen und dann mit dem Messer in den Rücken stechen. Das ist nicht Liebe. Das ist eine Aufgabe. Das ist eine Mega-Aufgabe. Wenn wir das ernst nehmen würden, hätten wir den ganzen Tag was zu tun. Da wäre nicht mehr viel Zeit für Fernsehen und Radio. Ist das wahr? Verabscheu das Böse. Machen wir auch nicht immer. Einige Dinge, die hier stehen, glaube ich, sind so Kleinigkeiten in unserem Leben, die doch ganz schön groß sind. Aber ich spüre so über allem Politischen, über Corona und alles, was so abgeht, habe ich gespürt, wie der Herr heute Morgen zu mir sagt, Thomas, sag ihnen, vergesst die kleinen Dinge nicht. Wenn wir uns nur noch mit Corona beschäftigen, was jetzt gerade aktuell ist, vergisst du die kleinen Dinge. Und klein heißt nicht unbedingt klein. Für uns vielleicht klein, für Gott nicht. Für Gott ist es riesig. Ohne die Liebe ist alles nichts. Was meinst du, warum Gott dir so viele tolle Menschen in dein Leben schickt, wo du ausprobieren kannst, ob die Liebe funktioniert oder nicht? Liebeswertes Lieben, das kann jedes Kind. Und wenn du die liebst, die deine Freunde sind, dann tust du nichts Besonderes, denn es ist bequem, ausschließlich nur mit seinesgleichen umzugehen. Kennt ihr das Lied von Jonathan Böttcher über die Bergpredigt? Denke ich oft drüber nach. Wir lieben, die uns lieben. Ach, ist das schwer. Nee, das ist leicht. Ach, der Thomas, der gibt mir immer so viele Komplimente. So ein lieber Pastor. Oder gibt er dir gar keine? Oh, so ein A, Punkt, Punkt, Punkt. Baustelle, gell? Verabscheut das Böse. Wir verabscheuen manchmal unseren Arbeitgeber, unsere Nachbarn, die Schwiegermutter, den Nachbarshund, der kläfft immer. Vielleicht hast du Hühner in der Nachbarschaft wie ich und so einen Hahn, der jeden Morgen erzählt, was er kann. Vielleicht gibt's einige Dinge, denen du gern den Kragen rumdrehen würdest. Verabscheu das Böse. Ich habe zum Beispiel festgestellt, ich kann keine Horrorfilme mehr schauen. Geht nicht mehr. Ich habe A, keine Freude mehr daran. B, ist es keine Unterhaltung mehr für mich, die ich sehen möchte. C, ich will die Dinge, die der Teufel produziert, denen will ich keine Ehre geben. Und viertens habe ich keine Nerven mehr dafür. Früher fand ich das toll, wenn die Geige anfing. Zing, 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 zing. Und der Typ lief so langsam auf die Türe zu mit der Hand. Und dann wurde die Geige immer schneller. Zing, 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 zing. Und dann macht er den Türgriff runter, macht die Tür auf und dann erschreckt er natürlich. Ist ja klar, springt die Katze her. Früher fand ich das super spannend und toll. Heute, da habe ich, keine Nerven mehr dafür. Geht nicht, ich kann das nicht mehr schauen. Merke, ich habe am Bösen keine Lust mehr. Ich merke, ich kann nicht mehr im Kreis der Spötter sitzen. Mit bestimmten Leuten kann ich nicht mehr zusammen sein. Geht's euch auch so? Ich habe keine Lust mehr, dreckige Witze anzuhören oder blöde Sprüche über Frauen und abwertend und eklig und brauche ich nicht mehr. Und manchmal merke ich das nicht gleich, aber ich spüre, da ist einer in mir, der spricht. Der sagt, was hörst du dir gerade für einen Dreck an? Richtig? Und in den meisten Filmen, da werden Hunderte von Menschen in einer Stunde erschossen. Egal, ob das ein Krimi ist oder ein Kriegsfilm oder irgendwas, da werden ständig Menschen abgeschlachtet. Wisst ihr, das ist genau das, was im Herzen vom Teufel ist. Er möchte töten, er ist ein Mörder von Anfang an. Und ich merke sowas ist für mich keine Unterhaltung mehr. Vielleicht werde ich auch alt, ich weiß es nicht. Ich gucke mittlerweile Rosamunde Pilcher an. Als ich gemerkt habe, ich schaue das an, habe ich gedacht, vielleicht muss ich jetzt zur Therapie. Ich merke, so Actionfilme, Reifen gequietsche, 50 Autos kaputt gefahren, rumgeballere. Das ist keine Unterhaltung mehr für mich. Das ist kein Inhalt mehr. Ich merke, in mir passiert was. Und dann gucke ich so einen Herzschmerzfilm und denke, oh Gott sei Dank, normale Leute, ey. Das sind so banale Sachen, wo du merkst, es passiert was mit dir. Leute, und wenn mit uns nichts passiert, glaube ich nimmer, dass wir richtig sind. Wenn Stillstand ist für nichts gut. Wisst ihr, dass die Feuerwehr mit dem Auto regelmäßig fahren oder mit dem LKW? Weil die wissen, wenn der steht, geht er kaputt. Es gibt Standplatten in den Reifen, der Motor, alles rostet, ist nicht gut. Man muss Fahrzeuge bewegen. Schlaue Leute wissen das. Wisst ihr, bei uns Menschen ist es auch nicht anders. Viele Leute sterben kurz nachdem sie in die Rente sind, weil plötzlich die Aufgabe weg ist. Ihr Ziel, sie haben keine Ziele. Sie haben ihr Leben war ihr Arbeitsplatz, ihre Identität war ihr Arbeitsplatz, jetzt ist es plötzlich weg. Ihr Leben ist zu Ende und ihre Identität ist zu Ende. Schlaue Leute bauen sich nebenbei ein Hobby auf oder irgendwas, wo sie weitermachen, wenn es dann soweit ist. Aber bei uns Christen, wir kommen ja nie in die Rente, wisst ihr das? Ich habe noch nie einen Mann oder eine Frau Gottes getroffen, die gesagt hat, oh, Gott hat zu mir gesagt, 65, dann ist Schluss. Er zieht einen Stecker, ruh dich aus. Die predigen bis zum letzten Tag. Manche predigen noch auf dem Sterbebett der Krankenschwester. Oder irgend sowas in die Richtung. Es sprudelt und sprudelt und sprudelt. Und bei allen Patriarchen im alten Bund kannst du lesen, sie wussten, wann ihre Stunde ist. Sie wussten, wann sie sterben. Sie riefen ihre Söhne, segneten sie, gaben ihnen noch ein Wort und machten die Augen zu. Das ist ein toller Tod. Oder? Oder Übergang in die nächste Welt. Wir sterben ja nicht mehr, ihr wisst ja. Ich liebe diesen Spruch. Das ist kein Spruch nur, sondern es ist die Wahrheit. Wir sterben nicht mehr. Der Tod hat an uns kein Anrecht mehr. Wir verlassen nur diese Hülle für eine bestimmte Zeit bis zur Auferstehung und dann kriegen wir die Hülle zurück, aber erneuert. Perfekt. Sixpack, Achtpack, 16-Pack, brauchst du alles nicht mehr. Verabscheut das Böse. Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Aber Thomas, nee, nix aber heute Morgen. Einfach zuhören und ernst nehmen. Und dann umsetzen, jeden Tag, Stück für Stück. Stück für Stück. Wenn du weißt, du vergibst deinem Schuldiger nicht zuerst um seinetwillen, sondern um deinetwillen, dass du Frieden hast. Amen. Ich habe mich im Dezember bei jemand entschuldigt, obwohl ich nicht schuldig bin. Da kriege ich ganz viele Feedbacks von den Leuten, die im Internet zuhören. Sagen, Herr Bauer, krass, was Sie da gesagt haben. Der Heilige Geist hat mich sofort daran erinnert. Ich habe gemerkt, wo ich mich entschuldige, ist eine Last von mir weg. Obwohl ich eigentlich das Opfer bin. Aber ich habe gespürt, der Herr sagt, fahr hin, entschuldig dich. In mir habe ich gedacht, ich will nie wieder was damit zu tun haben und ich will die Person auch gar nicht mehr sehen. Aber ich habe mich entschuldigt. Dann bin ich weggefahren, ich habe gespürt, die Last ist weg. Aber seitdem, seit dem Dezember, spricht eine Stimme zu mir und sagt, wärst du bloß nicht hin. Wärst du nur nicht hin. Und ab und zu rutscht mir raus, sage ich, mein Schatz, ich reg mich so über mich selber auf, dass ich dahin bin. Irgendwas lässt mir keine Ruhe. Ist es Gott? Warum habe ich mich entschuldigt, obwohl ich eigentlich eine Entschuldigung erwarten könnte? Weil die Person hat ja mich beschimpft, nicht ich sie. Meide das Böse. Ich spüre aber in mir, es war der richtige Schritt, die richtige Aktion, die mich befreit hat. Konnte davor wochenlang nicht schlafen, weil mich das ständig beschäftigt hat. Danach war Ruhe. Aber jetzt kommt irgendwas, irgend so ein Stolz, irgendwo aus irgendeiner Ecke und sagt, hätte ich es nur nicht gemacht. Man war schon so doof. Kennt ihr das Spiel? Du musst Autorität nehmen. Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Und mach nie was anderes als das, was der Herr dir sagt. Diskutier auch nicht mit ihm. Du wirst genau da landen, wo du weggelaufen bist. Kannst wie Mose 40 Jahre weglaufen. Gott macht genau da weiter, wo du weggelaufen bist. Spar dir die 40 Jahre. Sind 40 Jahre ohne Frucht. 40 Jahre ohne Belohnung im Himmel. 40 Jahre ohne den Willen Gottes. Kannst du dir sparen. Am Ende bist du genau da. Vanessa hat über Jona gepredigt. Am Ende war genau da, wo Gott schon am Anfang gesagt hat, geh dahin. Können wir endlos weitermachen. Halte dich unbeirrbar an das Gute. Auch wenn es manchmal heißt, dass du dich entschuldigst, obwohl du Opfer bist, weil du deinem Herzen Frieden zuführst. Amen. Alles kostet einen Preis. Merkt ihr das? Alles im Leben kostet einen Preis. Ist das wahr? Alles im Leben kostet einen Preis. Das ist Gottes Prinzip. Ohne dass der Samen stirbt im Boden, keine Frucht. Der Samen muss sterben, damit die Frucht lebt. Christus musste sterben als Same, damit du als Frucht lebst. Einer bezahlt den Preis. Gott kann nie ein Auge zudrücken. Alles kostet den Preis. Und ich habe festgestellt, wir werden im Leben immer leiden. Es wird immer eine gewisse Portion Leid in unserem Leben sein. Und ich habe herausgefunden über viele Tränen und Schmerzen, dass da, wo ich leide, um des Fleisches willen oder um meines Stolzes willen, habe ich keine Frucht. Keine Frucht. Leide ich um des Evangeliums willen, in welcher Form auch immer, habe ich immer Frucht. Immer. Ich habe immer eine Belohnung, eine auf der Erde und eine im Himmel. Immer. Viele Christen leiden nicht für den Herrn. Sie leiden, weil sie verletzt sind, weil sie enttäuscht sind, weil sie bockig sind. Und wenn du denkst, hör mir gut zu, dass Christen die sind, die dein Leben managen müssen, wirst du volle Kanne auf den Boden der Tatsachen aufkrachen. Und da kannst du mir 100 Jahre erzählen, ich bin so enttäuscht von den Christen. Gott macht es extra für dich. Enttäuschung ist wie Entgiftung. Bei Entgiftung verstehen wir's. Frei werden von Gift. Bei Enttäuschung wirst du frei von Täuschung. Menschen, immer wieder treffe ich Christen, sie denken, wenn sie sich in eine Gemeinde bekehren, das ist der Himmel auf Erden. Nein, das sind andere, die durch genau denselben Prozess gehen wie du. Der eine ein bisschen weiter, der andere ein bisschen kürzer. Aber wenn du denkst, Christen sind die, die dein Leben glücklich machen müssen, wirst du volle Kanne auflaufen. Da kannst du die Gemeinde wechseln und sagen, dort sind alle blöd. Christen, die Gemeinde wechseln ohne den Befehl Gottes, werden immer auflaufen. Am Ende werden sie genau wieder in der Gemeinde sein, wo sie vor 20 Jahren weggelaufen sind. Ob das genau dieselbe ist, weiß ich nicht, sage ich nicht. Aber wenn dort ein Mose war, wirst du zu einem anderen Mose zurückkehren. Versteht ihr, was ich sagen will? Wenn wir denken, Menschen sind unser Heil, werden wir immer enttäuscht. Und das ist gut so. Denn Gott ist unsere Zuflucht und unser Heil und nicht Menschen. Menschen können dich gar nicht tragen. Sie können dich nicht mal ertragen. Amen. Leute, ich weiß nicht, was das heute wird. Mir ist das völlig wurscht. Gott soll euch sagen, was er will. Ich habe was ganz anderes vorgehabt, aber ich habe gemerkt, nö. Ich bin so erleichtert immer, wenn ich nicht weiß, was dran ist. Nee, das kostet mich. Oh, ich hasse das. Aber irgendwas kommt immer. Irgendwas kommt immer. Und ihr braucht immer Rohrreinigung. Menschen, die da sind, wo Gott dich haben will, ist es der schönste Ort der Welt. Glaubt ihr das? Selbst eine Gefängniszelle wird dann zu deinem Palast, wenn Gott mit dir in der Zelle ist. Und du kannst im schönsten Palast dieser Welt sein, bist der einsamste Mensch. Und der unglücklichste und traurigste Mensch, den es gibt. Amen. Noch so eine Sache in Gemeinden ist, dass Menschen immer mit der Einstellung kommen, was krieg ich da? Mal sehen, wie der Thomas predigt. Mal sehen, was der mir gibt. Viele Christen kommen in den Gottesdienst mit der Einstellung, mal gespannt, was heute für ein Theaterstück aufgeführt wird. Sie kommen als User, sie setzen sich auf den Stuhl, dann schalten sie ab. Und los, beriesel mich. Und in unserer heutigen Zeit ist es schlimmer als jemals zuvor. Leute haben so eine Kinomentalität. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Sie kommen nicht als lebendiger Baustein hier rein und sie kommen nicht vorbereitet hier rein und sagen, mal sehen, was ich heute den anderen geben kann. Das ist es. Die Bibel sagt, wenn ihr zusammenkommt, jeder habe etwas. Nicht jeder habe nichts. Und der Pastor muss alles. Das steht nicht in der Bibel. Jeder habe etwas. Wenn Gott für dich nichts hat, Sonntag für Sonntag, das liegt nicht an Gott. Gott ist kein Lügner. Wenn er sagt, er hat für jeden etwas, dann liegt es an dir, wenn du es nicht weitergibst. Manchmal ist es nur ein Satz, wo jemand traurig da sitzt und du sollst hingehen und sagen, Gott hat dich lieb. Nee, das weiß die doch. Mann, halt die Schnauze und geh hin und mach's. Nicht mit Gott diskutieren. Das ist das Dümmste, was man machen kann, mit Gott diskutieren. Ich sag dir jetzt schon, wer gewinnt. Ich habe eine ganz große Vorahnung. Warum sage ich das? Weil ich jahrelang diskutiert habe. Geh einfach hin und sag's. Mehr nicht. Ist das wahr? Als wir immer auf dem Schloss gebetet haben, das werde ich mein Leben nie wieder vergessen, war damals immer die Carmen dabei. Manche von euch kennen die Carmen noch, so leicht geistig behindert. Und fast jeden Donnerstag, wenn ich sie gefragt habe, oder Dienstag, wann auch immer das war, hat sie fast immer dasselbe gesagt. Und ich weiß noch, ein Tag sagt sie, ich habe ein Wort. Ich sag, was hast du denn für ein Wort? Der Herr sagt, ich liebe euch. Dann war eine Schwester dabei und sagt, sei du jetzt mal still, jede Woche dasselbe von dir. Das wissen wir jetzt mittlerweile. Boah, mir fuhr es durchs Herz. Und der Herr sprach sofort zu mir, Thomas, wenn ihr das prophetische Wort nicht versteht, habt ihr nichts verstanden. Und ihr braucht kein einziges weiteres. Versteht ihr, was das heißt? Wenn wir nicht verstanden haben, dass Gott uns liebt, was willst du noch in der Prophetie? So spricht der Herr, du bist der größte Evangelist, wirst nach China gehen. Schön. Wenn du die Liebe nicht hast, vergiss es. Weil in China ist nicht ganz so leicht wie hier. Und wenn du dich hier schon nicht zurechtfindest, dann bleib lieber hier. Geh nicht nach China. Weil da gibt's ein paar Leute, die freuen sich nicht, wenn du kommst. Gott ist immer ein Überführer der Herzen. Er überführt immer die Herzen. Was ist in deinem Herz los? Und ich glaube, hier ist der OP-Tisch. Dein Leben lang ist es hier wie ein OP-Tisch. Gott immer wieder reinschaut, da ist schon wieder ein kleines Geschwür, schnipp, 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 raus. Da kommt ein Tumor, schnipp, schnipp, schnipp. Du kannst natürlich auch sagen, ich liebe Tumore. Finger weg, sagt Gott, in Ordnung. Dann genieß deinen Tumor, ich werde ihn segnen für dich. So ein Ding, kann man mit rumlaufen sein Leben lang. Ich will keinen Tumor. Amen. Ein Tumor ist illegal. Er raubt deinem Körper die Kraft. Er entzieht die Energie, die da sein sollte für andere Dinge und bildet einen Tumor, der dir schadet, der dir nicht gut tut. Wisst ihr, im Geist ist es genau dasselbe. Wenn du im Geist einen Tumor der Bitterkeit hast, wird es dir die Kraft rauben und die Freude und alles, was dazugehört, für den Herrn freudig vorwärts zu gehen. Du hast einen geistigen Tumor. Gott will das nicht. Gott will, dass du frei bist. Du bist zur Freiheit berufen. Amen. Nochmal, merkt ihr den Satz, einer der wichtigsten Sätze, den ich gelernt habe in 30 Jahren. Gott geht mit dir in der Geschwindigkeit, wie du gehen willst. Nicht wie er es bestimmt. Viele Christen denken immer, Gott bestimmt alles. Nein. Wenn du sagst, ich möchte spazieren gehen, geht er mit dir spazieren. Wenn du sagst, ich will joggen, geht er mit dir joggen. Wenn du sagst, ich will Zug fahren, mit dem Bummelzug, mit der alten Dampflok durchs Neckartal, macht er das. Wenn du sagst, er hält in jedem Kaff, alle 3 Kilometer steht er für eine Viertelstunde, dann ist das die Geschwindigkeit. Du kannst aber auch sagen, ich will von Heidelberg mit dem ICE nach Hamburg fahren. Dann fährt er so mit dir. Versteht ihr? Und dann kann es sein, dass ein paar Leute, die vom halben Jahr noch gar nicht bekehrt waren, plötzlich an dir, Frechheit, der überholt mich mit dem ICE. Herr, siehst du, wie stolz der ist? Was erlaubt er sich? Fährt an mir vorbei. Den muss ich mal runterholen, sei du mal 20 Jahre gläubig. Dann sagt er, hurra, ich freue mich schon drauf. Wie, der hat auch noch Freude. Was mit dem los? Dann suchst du dir Gleichgesinnte. Hast schon gesehen, wie der abgeht? Das kann doch nicht von Gott sein. So viel Freude ist unverschämt. Da ist er auch noch glücklich. Raus mit dem. Gott hat gute Gedanken mit uns. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Ich liebe nur den Herrn und die Idioten hier mag ich nicht. Ich habe mehrfach hier Leiter gehabt, die hier mit vorne gedient haben, die zu mir gekommen sind, mehrfach, und haben gesagt, all deine Leute sind blöd. Wahnsinnsaussage. Muss man erst mal auf der Zunge zergehen lassen. Pass auf. Du heißt wie? Andrea Christus. Melli Christus. Christoph Christus. Wenn ich sag, Andrea ist blöd, sage ich, wer ist noch blöd? Ja oder nein? Ich beleidige nicht die Menschen, ich beleidige Jesus. Ich sage, du hast die Falschen bekehrt, die ist doof. Andrea ist ein Vollpfosten. Wie kannst du nur? Stimmt's? Dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Was du säst, wirst du ernten. Und für mich als Pastor ist manchmal auch schwierig, ganz schmaler Grat mit Mitarbeitern zu reden oder mit Barbara über jemand reden, wenn ich dann Dinge sehe, die nicht passen. Ist das jetzt schon geschimpft oder nur festgestellt? Leute, ist ganz, ganz schwierig. Ich spüre immer, das war jetzt okay, wenn ich noch im Frieden bin. Wenn ich merke, ich habe gerade jemanden verletzt, macht der Heilige Geist, merke ich, schon wieder übers Ziel hinaus. Muss sagen, Herr, es tut mir leid. Und dann sagt er ganz oft, segne jetzt laut. Dann laufe ich als paar Minuten durch die Bude und segne die Person. Und spreche alles über ihr aus, was mir einfällt. Wichtig, Leute. Manchmal ist Reden Silber, Schweigen Gold. Lasst die geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Wow, heftig, oder? Jeder von uns findet bei jedem etwas, was ihm nicht schmeckt. Du bei mir, ich bei dir. Sind wir ehrlich? Wenn wir das groß machen, haben wir ein Problem. Wir sehen nicht das Gute mehr. Wir sehen nur das Schlechte. Wir machen das Schlechte groß. Und wir binden diese Person durch das, was wir sagen. Letzte Woche hat mich ein Mann aus dem Internet angerufen. Sagt er zu mir, Herr Bauer, Sie haben vor vielen Monaten gepredigt, dass wenn nichts mehr geht, binden Sie das negative Reden von Christen. Habe ich euch schon oft erklärt. Wenn ich angegriffen bin, binde ich den Teufel und was so abgeht. Wenn nichts mehr hilft, löse ich mich immer von den negativen Worten von Christen, von wiedergeborenen Christen und von ihren Gebeten, die nicht vom Heiligen Geist geboren sind. Bob, in der Sekunde, immer, seit 30 Jahren, in der Sekunde, Bob, Ruhe. Merkt ihr, was da los ist? Dann sagte dieser Mann zu mir, ich habe tagelang gekämpft und ich habe nicht gewusst, was los ist. Es ging nicht weg. Dann habe ich den Herrn gefragt, der Herr sagt, was hat der Thomas gepredigt? Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und ich habe das gesprochen und in der Sekunde war Ruhe. Nach tagelangem Kampf. Leben und Tod stehen in der Zunge Gewalt. Wir haben es noch nicht begriffen, sonst würden wir nicht mehr negativ reden. Und ich will niemand eine Last auflegen oder Angst machen, sondern ich möchte es euch heute aufzeigen und dann ist der Weg das Ziel. Amen. Zum Heiligen Geist erlaubst und sagst, Heiliger Geist, stelle Wächter vor meinem Mund. Stelle Wächter vor mein Herz. Erinnere mich, korrigiere mich sofort, wenn ich negativ rede. Korrekt? Wer von uns möchte, dass die Leute gut über uns reden? Die Geschwister. Fang an. Fang an, über dich gut zu reden und über die anderen. Was du siehst, kommt zurück. Klappt nicht bei allen, aber wir bleiben sauber, oder? Wir bleiben sauber. Ich hatte mal vor Jahren eine Vision vom Gottesdienst, werde ich nie vergessen, vor vielen Jahren. Es war noch vor Church at the River. Ich sah ein Hallenbad, städtisches Hallenbad, und da kam ein Obdachloser rein. Komplett, also nichts gegen Obdachlose, aber es war ein Bild. Der stank, der sah eklig aus, der war dreckig von oben bis unten. Ich wusste im Geist, der riecht nach Urin und anderen Sachen. Dann zog der sich aus, die Füße waren schwarz, die Hände schwarz. Dann sprang der ins Wasser, schwamm ein paar Runden, zog sich an und ging raus. Er dachte, Alter, was war denn das jetzt? Und dann kam die Gemeinde rein. Ja, wir schwimmen heute alle eine Runde. Und ich so, nicht ins Wasser. Keiner sah das und das Wasser sah noch sauber aus, aber ich wusste, was gerade passiert war. Und dann habe ich gesagt, Herr, was bedeutet das? Und hat Gott zu mir gesagt, wenn eine Gemeinde in die Anbetung geht, ist es wie wenn sie in den Pool springt. Es ist erfrischend, erquickend, es macht Spaß, Wasser trägt, Lobpreis trägt. Schwimmen ist einfach, wenn man weiß, wie es geht. Richtig? Und das Wasser sollte sauber sein. Und dieser Obdachlose war ein Bild für jemand, der verbittert ist, der mit seiner Bitterkeit in den Gottesdienst kommt. Die Frage war nicht warum, sondern das. Und er hat das ganze Wasser verseucht, in Anführungsstriche. Manche Menschen können eine ganze Atmosphäre kaputt machen vor dem Lobpreis. Schon mal erlebt? Denn einen Sonntag hast du hier einen roten Teppich und die Engel gehen ein und aus und der ganze Himmel singt. Die Woche drauf verstehst du die Welt nicht mehr. Du kommst hier rein und du willst durch und du kommst nicht durch und du kommst nicht durch und du kommst nicht durch. Weil Leute mitbringen, was sie haben. Deswegen sage ich immer, der Lobpreis und die Predigt müssen unter der Salbung sein. Geht nicht anders. Aber du bist ein Akku. Wenn hier lauter Leute kommen mit leeren Akkus, werden sie alle mich anzapfen. Ich bin nicht dein Kraftwerk. Ich bin nicht deine Stromquelle. Gott ist die Stromquelle. Ich sag so oft, kommt vorbereitet hierher. Manche von euch fahren eine halbe Stunde. Bete doch davon ein paar Minuten in Sprachen. Du wirst merken, du kommst anders hier rein. Mein, wir sind ja schon super trainiert. Aber ich sag's euch trotzdem, dass keiner müde wird. Wir dürfen uns auch nie ausruhen. Wir dürfen nicht sagen, wow, jetzt habe ich es begriffen, jetzt ist gut. Sondern es ist ein fortwährender Prozess. Amen. Lasst die Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin. Nimm dir doch mal vor, heute sage ich jedem ein gutes Wort. Kann man machen. Ist eine Idee von Millionen Ideen. Vielleicht hast du irgendjemand die ganze Woche auf dem Herzen und kriegst es nicht weg. Dann hab doch mal Gemeinschaft. Ich würde sagen, nimm ihn in den Arm und drücken, aber das dürfen wir nicht. Aber was ihr zwei unter vier Augen macht, ist eure Sache. Ermutigt doch mal jemand. Frag doch, wie geht's dir? Amen. Sehen Samen und du wirst enden. Nächster Vers. Lasst in eurem Eifer nicht nach. Uiuiui, ihr seid alle so eifrig und ich auch, gell? Sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Wisst ihr, was hier steht? Wer soll das machen? Wir, jeder Einzelne von uns. Lasst das Feuer des Heiligen Geistes in dir immer stärker werden und dient dem Herrn dadurch. Ich habe immer wieder Christen erlebt. Ja, wenn ich den da sehe, wie der dient, boah, deren Feuer hätte ich auch gern. Was für eine dumme Aussage. Ist alles nur eine Entscheidung entfernt. Wisst ihr, Feuer ist da zum Brennen. Wenn du nur Feuer willst, damit es dir schön kuschelig ist, dann gibt's nicht viel Feuer. Der Heilige Geist macht keine Ich-liebe-mich-selbst-Partys in dieser Welt. Je mehr du gibst, desto mehr empfängst du. Liebe ist die einzigste Sache in dieser Welt, die sich verdoppelt, wenn man sie verschenkt. Gibt keine zweite Sache, die noch so ist. Wenn du Menschen liebst, investierst du in ihr Leben. Du zeigst Christus ihnen. Du machst Christus groß. Ich finde es interessant, was Gott uns heute Morgen alles sagt. Oder? Schon mal festgestellt, wenn du auf der Reise umdrehst, musst du alles nochmal fahren. Nächster Vers. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Punkt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Punkt. Ist aber ein kurzer Satz, Thomas. Kann da nicht noch eine Telefonnummer stehen? Oder eine E-Mail? Eine WhatsApp? Wen kann ich damit belasten? Wen kann ich das abgeben? Die Antwort fürs Durchhalten steht gleich danach. Komm, lies mir's vor. Was steht da? Problemlösung. Hatten wir schon einmal oder zweimal. Wenn Nöte kommen, halte durch. Wie hältst du durch? Indem du dich von nichts vom Gebet abbringen lässt. Das Dumme ist nur, sobald was passiert, was uns nicht passt oder uns stinkt oder nicht in unseren Plan passt oder in unseren Kram, sind wir weg vom Beten, da sind wir beim Schimpfen. Es fängt an mit Feststellen. Glauben ist auf das Schauen, das haben wir letzte Woche gelernt, ein Vertrauen auf das, was nicht ist. Amen. Komm, ich lese euch nochmal vor. Irgendwo habe ich noch die Predigt hier drin von letzter Woche. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. So. Sobald du siehst, brauchst du nicht mehr glauben. Du glaubst für ein neues Auto und dann ist es da, brauchst du nicht mehr vor das Auto stehen, ich glaube, das ist meins. Oh Herr, ich glaube, es gehört mir. Das macht kein Mensch. Aber wenn du Glauben brauchst, wirst du Glauben haben. Amen. Leute, ich glaube von ganzer Überzeugung, wenn wir Wunder brauchen, werden wir sie haben. Hör mir zu. Wenn eine Zeit kommt, wo der Strom abgeschalten wird. Strom ist Macht in diesen Tagen. Strom aus, geht deine Heizung nicht mehr. Dein Computer geht nicht mehr. Dein Kühlschrank, deine Gefriertruhe, alles ist aus. Glaube ich, dass bei mir Strom fließt. Irgendwas wird Gott tun. Er wird Wunder tun. Amen. Ihr müsst euch jetzt damit beschäftigen und euch solche Dinge vorstellen und sagen, danke Papa, dass eine Zeit kommt, wenn ich Wunder brauche, werde ich Wunder haben. Ihr müsst euch innerlich drauf vorbereiten, weil wenn der Strom bupp macht, und ich glaube, das kommt, die Manipulation geht weiter. Dann könnt ihr sagen, hey, bei mir geht der Strom weiter. Ich weiß nicht wie. Vielleicht kommen dein Nachbar rüber und sagen, hey, was ist denn das? Das nennt man Holy Spirit. Wo ist die Stromgesellschaft? Ganz weit oben, ganz, ganz oben. Amen. Du musst glauben, dass wie bei der Witwe in Zapata dein Öl und dein Mehl nicht leer gehen. Und dass du so viel hast, um die ganze Stadt zu versorgen. Leute, ich glaube, und ich freue mich auch noch nicht hundertprozentig drüber, aber ich glaube, Gott hat Wunder vor. Ich glaube, dass Gott Wunder nach Europa zurückbringen will, wo wirklich solche Sachen passieren. Die Witwe musste in die ganze Stadt und sagen, gib mir all eure Krüge. Und die wurden alle rappelvoll. Vielleicht wohnst du in einem Dorf oder einer Stadt und Gott macht ein Wunder bei dir. Dein Heizöl läuft über und über und über und du sagst, und die Leute kommen und sagen, kann ich ein bisschen was haben, bei mir ist so kalt. Ja, nimm dir mit, so viel du willst. Irgendwas wird Gott machen, wo ihr andere mit versorgt, die Ungläubigen. Leute, wenn das im alten Bund schon war, wie viel mal mehr jetzt? Ich will auch lieber zu Hause sitzen, Fernsehen gucken und keiner nervt mich. Ich habe keinen Bock, dass da Ganzen kommt und will da bei mir das Öl holen. Ich, Thomas, habe da keine Lust drauf. Aber Gott fragt selten. Und dann sind die Leute vielleicht offen und sagen, warum sprudelt bei dir das Öl? Weil Gott mein Versorger ist. Wie Gott? Echt? Gibt's noch jemanden, wo an Gott glaubt? Ja, ich. Und mein Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und guck mal hier. Hier, das ist ein Wunder. Ich habe keine Leitung nach unten. Das sprudelt einfach. Blub. Die Leute werden sprachlos sein. Die werden sagen, ja, dein Gott will ich vielleicht nicht, aber ich kann's nicht erklären. Probier's doch aus. Wie das Zeugnis von Lydia gerade. Ganz einfach erklären. Ich habe ja wieder gegrinst mit deinem Zeugnis gerade. Wo Gott sagt, ganz einfach, weil das ist genau das, was er zu mir heute Morgen gesagt hat. Komm zurück einfach zu den einfachen Dingen. Vergesst die einfachen Dinge nicht. Wisst ihr, wenn Menschen sind so, wisst ihr, wenn ich jetzt großer Prediger werde und ich predige irgendwo im Fußballstadion vor 10.000 Menschen, dann musst du aufpassen, dass du die kleinen Dinge nicht vergisst. Denn unser Herz sagt, ja, das wusste ich schon immer, Thomas. Du bist dazu berufen. Ich brauche das nicht, aber wenn Gott es machen würde, okay. Aber vergiss niemals die Zeit, wo du zurückgehst, ganz allein in dein Hotelzimmer, wo niemand mehr dabei ist und du auf deine Knie gehst und sagst, danke Papa, alle Ehre dir. Weil sonst wird dein Herz fett. Dein Herz wird fett. Und je fetter dein Herz wird, desto weniger kann Gott dich gebrauchen. Und das Geheimnis darin ist, Gott teilt seine Ehre mit niemand. Und solange du ihm die Ehre behältst, wird er dich ehren. Ehre Gott und er ehrt dich. Erhöhe sein Haupt und er erhöht dein Haupt. Amen. Lass sein Herz fließen und er fließt in dein Herz. Ist immer, immer dasselbe. Das Problem ist nur, wir Menschen, sobald wir Anerkennung bekommen, ist die Gefahr so groß, dass wir, ja, übermütig werden. Dass wir denken, wir haben's gemacht. Der Herr sagt, komm, Thomas, im Hotelzimmer. Nicht einschlafen jetzt. Sag mir noch 5 Minuten Danke. Mach ich morgen früh, Herr, ich bin so müde. Was wirst du morgen früh machen? Gar nichts, weil du Hunger hast. Gehst ins Hotelbuffet. Immer dieselben Prozesse. Haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Nächster Vers. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden.
Nee, seh ich gar nicht ein. Die blöde Kuh ist seit 30 Jahren arbeitslos. Die soll mal endlich den Arsch hochkriegen und was arbeiten gehen.
Dünnes Eis. Du beleidigst wen? Thomas Christus. Aufpassen. Selbst wenn du es noch so sehr denkst und es noch so logisch ist, ist es dennoch eine ganz große Gefahr. Nämlich, das ist das Splitter- und Balken-Business, nennt es die Bibel. Du siehst den Splitter bei deinem Bruder und den Balken selber merkst du nicht. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Mach es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Auch das ist eine Herzenshaltung. Jemand, der fröhlich ist und offen ist, wenn du bei dem zu Gast bist, fühlst du dich sofort wohl. Du kannst es nicht erklären. Da ist eine Wohlfühlatmosphäre. Und wenn jemand so eher mürrisch ist und eher immer so ein bisschen, dann willst du einen Kaffee? Ja, einen Kaffee trinke ich. Willst du noch einen Kuchen? Nee, ich glaube, ich muss wieder los. Irgendwas ist so Juckpulver von deinem Rücken. Schon mal erlebt? Und du denkst, nach 10 Minuten, ich will los. Aber ich kann den Kaffee nicht so schnell trinken. Er ist noch heiß. Und umgekehrt ist bei Leuten, wo du dich mega wohl fühlst, da flackst du auf der Couch rum, wie wenn du daheim wärst und die denken, na, jetzt wäre mal langsam Zeit, dass du gehst, bist schon 7 Stunden da, ja, möchte eigentlich jetzt ins Bett. Und dann kommt dauernd, ich fühle mich so wohl bei dir, ist so schön hier. Gesundes Maß ist das Beste, gell? Nächster Vers. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Wer war's? Nee. Es liegt uns oft als nah, oder? Es gibt Dinge, da explodiere ich immer noch. Und dann schimpfe ich wie ein Rohrspatz. Und reg mich auf. Und dann reg ich mich noch mehr auf. Und am Ende, wenn Gott kommt, reg ich mich auf, dass ich mich aufgeregt habe. Kennt ihr das Spiel? Wo du denkst, für was? Aber es gibt Dinge, die regen uns auf. Und manchmal werden wir von Leuten korrigiert, die sich bei dem Thema nicht aufregen, aber bei anderen Themen. Weil bei jedem von uns gibt es ein Thema, wo wir uns aufregen. Richtig? Der eine hat einen Kratzer im Auto und regt sich tierisch drüber auf und der andere sagt, das ist doch nur eine Blechkiste. Und dann kommt bei ihm die Katze und kackt auf den Balkon, auf den Sitz und er regt sich auf. Die Dreckskatze ist doch nur eine Katze. Ist doch nur Katzenkacke. Es gibt so viele lustige Geschichten. Also, wir sollen die, die uns verfolgen, segnen. Ihr habt ja den Segen verstanden, oder? Wir Christen können nicht mehr gesegnet werden. Du kannst, vorhin im Lied stand auch, Gott segne euch. Jeder, der mir schreibt aus dem Ausland, Gott segne dich. Ja, ich lasse stehen, weil es mir zu viel Stress ist. Aber wenn ich gesegnet bin mit allem geistlichen Segen, kann man mich nicht noch mehr segnen. Richtig? Wenn wir einen deutschen König hätten und der würde mich segnen, dann gibt es über dem König niemand mehr, menschlich. Dann habe ich keine Lust drauf, wenn der Gastwirt oder der Wirt von der Linde mir sagt, Thomas, ich segne dich. Da würde ich ihm sagen, weißt du, der König hat mich gestern gesegnet, lass mal deinen Segen stecken. Richtig? Da würden wir es verstehen. Aber Christen sagen immer, segne dich, segne dich, segne dich. Ich bin schon gesegnet mit allem geistlichen Segen. Und das Schlimme ist, dass wir das nicht glauben oder viele nicht glauben. Und sie immer rumrennen und dann machen sie Indiana Jones 3, die Jäger nach der verlorenen Segnung und keine Ahnung, was sie alles machen. Aber die Ungläubigen können wir immer segnen. Habt ihr den Unterschied verstanden? Die Ungläubigen kann ich mit allem segnen. Ich kann Frieden über sie aussprechen. Ich kann aussprechen, dass sie Gott erkennen, dass sie errettet werden, dass vieles, vieles kann ich sie segnen, dass sie einen Job finden und so weiter. Aber Christen, im Neuen Testament gibt es eigentlich keine Aufforderung, uns gegenseitig zu segnen. Und trotzdem segnen wir uns, wenn wir Gutes einander tun. Es ist ein Segen. Versteht? Ist das verwirrend oder ist das logisch? Ist logisch, oder? Und manchmal bete ich auch, Herr, ich spreche den Segen so und so über den. Das kann man machen, weil ich noch kein anderes Wort gefunden habe für Segen. Ich müsste sagen, Herr, ich spreche alles Gute über den Christoph aus. Ich kann aber auch sagen, Herr, ich segne den Christoph mit Frieden, mit Freude und so weiter. Aber ich habe verstanden, er ist schon gesegnet von Gott aus. Weil ich kann ja nicht einen größeren Segen sprechen, als den Gott schon gesprochen hat. Wichtig, die wenigsten Christen haben das verstanden. Okay, nächster Vers. Freut euch mit denen, die sich freuen, und weint mit denen, die weinen. Das heißt nichts anderes, habt Empathie. Nehmt Anteil an dem Leben von den anderen. Verschließt euch nicht, macht nicht zu. Ja, das kann jeder nur bis zu einem bestimmten Maß ertragen, ich auch. Wenn mich in der Woche 10 Leute anrufen und jeder von denen heult mir eine Stunde ins Telefon, dann merke ich nach dem 10. auch irgendwie, oh, ja, das geht nur bis zum bestimmten Maß. Ist das wahr? Aber deswegen nicht zumachen und sagen, ich höre mir das nicht mehr an. Geht nicht. Bleib offen dafür. Und gut ist auch, wenn es jemand nicht gut geht und er ruft an, nicht eine Stunde zuhören und an den Wassern zu Heidelberg saßen sie und weinten und das zum 3. Mal abspielen. Nee, stopp nach 5 Minuten. Sag stopp, jetzt gehen wir zusammen zum Herrn. Jetzt beten wir miteinander. Und manchmal habe ich Leute, die rufen mich an, dann bete ich mit denen und dann denke ich, wow, war das eine Salbung. Bei mir sucht jedes Haar einen Stehplatz. Ich spüre so Gott. Aber der andere leider nicht. Fängt er an mit demselben Thema nochmal. Das sei als Stopp. Das haben wir gerade geklärt. Wir können es noch 15 Mal drüber reden. Es wird nicht anders. Entweder glaubst du jetzt, was wir gerade gebetet haben, oder das war's. Weil ich bin kein Abfalleimer. Du auch nicht. Amen. Wenn jemand nicht hören will, oder manchmal ruft mich jemand an, das ist der Oberhammer, dann wirklich investiere ich Zeit, ich investiere Glauben, ich frage den Herrn, ich mache die Bürotür zu, ich gehe nicht mehr ans Telefon, ich nehme mir die Zeit für die Person, weil ich die Not sehe. Dann lege ich auf, telefoniere 2 Stunden später mit Marlies, dann sagt Marlies zu mir, stell dir vor, wer mich gerade angerufen hat, sei es nicht dein Ernst jetzt. Wann war denn das und wie viel Uhr? Ja, ich habe gerade aufgelegt. Das ist nur ein Beispiel. Sag, ich habe doch mit der Person gerade, das gibt's doch nicht. Und dann merke ich, dass die überhaupt nicht glauben, und denen kannst du auch nicht helfen. Geht nicht. Die können nach Malis, können sie von mir aus Vicky anrufen. Nach der Vicky die Lydia, nach der Lydia der Andrea, nach der Andrea den Christoph. Ich nehme euch halt jetzt, weil ich euch sehe, okay? Wird das besser? Das ist genauso wie die Leute, die krank sind und dann eine WhatsApp schicken an 100 Christenfreunde. Kannst du für mich beten? Mir geht's nicht gut. Und dann sagt der Heiland im Himmel, oh, Papa, guck mal. 100 Stück Bete für den Thomas. Ja, jetzt muss ich ihn heilen. Ja, das kann ich nicht neu sagen. So. Und dann hat die Bettina Bauchweh. Und dann betet die ganz leise und sagt, Vater, hilf mir. Und dann sagt Jesus, ja, das geht nicht. Kein einziger Fürbitter für Bettina. Na, raus, hinten anstellen. Such dir mal 100 Fürbitter, dann sehen wir weiter. Merkt ihr, wie dumm das ist? Ich habe das letztes Jahr einem Freund von mir geschrieben. Kannst du beten für meine Schwiegermutter in Brasilien? Dann habe ich zum Rückschreiben, ey, komm in den Glauben und sprech aus. Die hat Corona gehabt, ne? Sag ich, komm, nimm Autorität in Christus Jesus mit deiner wiedergeborenen Frau. 2, einer 10, 2, 10.000 in die Flucht. Nimm Autorität, bet. Dann kam wieder was zurück. Du hast einen Denkfehler im System. Genau das ist es nämlich. Da denken, wenn 100 anfangen beten für Schwiegermutter, wird sie geheilt. Leute, das ist Leistung und nicht Gnade. Und es ist krank und es ist so weit verbreitet in der Christenheit, so weit verbreitet. Wenn sie selber an ihrem Glauben arbeiten würden, hätten sie Heilungswunder. Aber sie geben die Last ab an die Fürbitter. Ich bin für Fürbitter, absolut. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Amen. Ui, da ist man wieder böse, hä? Wenn man sowas sagt. Spannend, was wieder kommt aus dem Internet. Ha. So, nächster Vers. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Haben wir das? Oder wollen alle, die einen links, die anderen rechts, die anderen stehen bleiben, die nächsten Vollgas, die nächsten zurück? Das wird nichts. Das wird nichts. Sondern wir müssen ein Ziel haben. Seid nicht überheblich. Seid nicht überheblich. Sei nicht stolz. Achte dich nicht höher, wie Gott dir eine Position gibt. Amen. Und je höher du eine Position hast, desto mehr musst du aufpassen, wie einer, der keine Position hat. Alle wollen immer eine Position, verstehe ich nicht. Die Gefahr, dass das dir nicht gut tut, ist viel größer als für einen, der gar nichts. Aufpassen, Attenzione. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Das sind ein paar tolle Ratschläge am Ende des Römerbriefes. Ich liebe den Römerbrief. Das ist der Hammer. Haltet euch nicht selbst für klug. Du musst mal mit manchen Christen, nicht von hier, aber manchmal von woanders, über ein Thema anfangen. Yo, da hast du aber am Vulkan gekratzt. Da explodiert. Da bricht der Vesuv aus. Und wehe, du bist eine Einflugschneise von den Brocken, hey. Da prasselt's aber auf dich nieder. Wie, du hast eine andere Meinung. Selbst mit Corona, die ganze Menschheit ist gespalten, die Christen auch. Die einen dafür, die anderen dagegen. Wichtig ist nicht, was wir denken. Wichtig ist, was das Wort Gottes sagt. Was Jesus sagt. Das ist die einzigste Wahrheit, die zählt. Sei nicht überheblich, sondern suche die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Ich könnte den Satz umbauen und dir sagen, wenn du dich vor Überheblichkeit bewahren willst, halte dich zu den Niedrigen. Ist das wahr? Merkt ihr wieder, die Bibel ist komplett konträr zur Welt. Die Welt sagt, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Die Welt weiß gar nichts über dich. Ich habe euch am Anfang gesagt, du bist wie der Wind. Die können dich nicht beurteilen, weil du in keine Schublade passt. Weil die haben keine Christusschublade. Haben die nicht. Aber wenn du für dich, deinem Herzen was Gutes tun willst, tu Gutes denen, die ganz unten sind. Und ganz unten bei uns ist nicht ganz unten bei Gott. Das ist ein Riesenunterschied. Wir denken oft, die ganz unten, das sind die ganz unten. Und Gott sagt, das sind meine Helden. Ich persönlich bin überzeugt, ihr werdet im Himmel auf Thronen andere Leute antreffen, wie die, die ihr gedacht habt. Ich bin absolut überzeugt davon. Ich denke oft, Reinhard Bonke, so und so viele Millionen, ich glaube 60 Millionen, haben sich bekehrt. Wenn stimmt, super. Aber wisst ihr, wenn er wirklich ein Diener Gottes war, hat er es durch was getan? Durch die Gnade. Und nur durch die Gnade. Hat er es aus seiner Kraft getan, gibt's sowieso keine Belohnung. Versteht ihr das Prinzip? Paulus schreibt, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Aber nicht ich war es, sondern die Gnade Gottes in mir. Wenn die Gnade Gottes dich befähigt, Großes zu tun, weißt du, dass du nur der Lautsprecher bist und nicht die Musik. Verstanden? Wenn die Musik geehrt wird, was kriegt der Lautsprecher für eine Ehre? Gar keine. Dem Lautsprecher gebührt keine Ehre. Der Musik gebührt alle Ehre. Und wenn Reinhard Bonke das aus der Gnade getan hat, wovon ich ausgehe, sitzt er im Himmel nicht auf dem Thron. Es obliegt Gott. Die Jünger sagten mal, Herr, wir streiten uns, wer zu deiner Rechten sitzt. Hat Jesus gesagt, das gebührt euch nicht. Der Vater entscheidet, wer zu meiner Rechten sitzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass so manche Oma, unscheinbar, unbekannt, aber täglich auf den Knien im Kämmerlein, im Himmel auf dem Thron sitzt, wo wir sagen, wer ist die? Und Gott sagt, eine meiner Königinnen. Warum? Da hat sie gebetet, da hat sie gerettet, da hat sie bewahrt durch ihre Fürbitte. Niemand hat ihr jemals Ehre gegeben oder hat sie irgendwie belohnt in der Gemeinde. Die ihren Lohn in der Gemeinde, ich habe euch gesagt, ihr werdet nur einmal belohnt. Wenn ich jetzt einem Christoph was Gutes tue und erzähle euch das nächsten Sonntag, ist mein Lohn im Himmel weg. Ist doch logisch. Ich kriege Ehre von euch für das, was, oder ich nehme Ehre von euch für das, was ich Tolles getan habe. Und der Vater sagt gerne. Wir lösen es oben auf und jetzt wirst du belohnt. Die ganze Gemeinde denkt, oh, der Thomas, so toll zum Christoph, ach, ist der lieb. Wupp, Lohn weg. Es ist die Frage, auf was schauen wir, was wollen wir? Wollen wir lieber einen Lohn beim Vater? Dann wirst du hier nichts dafür bekommen.
Und keiner sieht, wie oft ich bete. Keiner sieht, was ich alles mache. Halt doch die Schnauze. Wie kann man so dumm sein? Amen. Jesus hat es gesagt, die Pharisäer stehen an den Ecken in Jerusalem und beten, dass sie von den Leuten gesehen werden. Ihr Lohn ist dahin. Geh in dein Kämmerlein, Türe zu, und du wirst einen großen Lohn beim Vater haben. Das ist ein Riesenunterschied, oder? Halleluja. Einer sagt Amen. Freue ich mich. Solange es einer glaubt, ist gut. Halleluja. So, müssen wir ein bisschen Gas geben. Ich habe nur noch 5 Minuten, gell, Sammy? Nächster Vers. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Das wisst ihr selber. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn du noch Rachegefühle hast, guck, dass dein Fleisch auf den Altar kommt und geschlachtet wird. Sobald du Rachegefühle hast, bist du nicht im Geist. Nächster Vers. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, weil wir einfach die Zeit nicht mehr haben. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, immer, sag mal immer, immer ist es möglich und immer liegt's an uns. Aber die Bibel ist sehr großzügig. Soweit es möglich ist und an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Es ist möglich. Amen. Du kannst viel Böses ertragen. Es ist möglich. Wenn du es willst. Kannst aber dich aufregen. Tut dir nicht gut. Nächster Vers. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Glaub mir eins, wenn Gott über einen Menschen zornig wird und er kriegt diesen Zorn ab, das ist schlimmer als alles, was du dir hättest vorstellen können. Das ist aber nicht Gottes Plan. Gott will, dass jeder Mensch zur Errettung kommt. Aber wenn sie Gott ablehnen, wird der Zorn Gottes auf sie kommen, weil es keine Möglichkeit gibt zur Vergebung. Weil sie das Blut des Lammes abgelehnt haben, kommt der Zorn Gottes am Ende der Zeit auf sie. Und das sagt die Bibel hier. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Es dauert manchmal, aber dann kommt's. Manchmal noch zu Lebzeiten, aber solange du dir das wünschst, wird's Gott nicht machen. Denn er würde deinen Hass füttern. Hör mir zu. Er würde deinen Hass füttern, wenn das passieren wird, was du dem wünschst. Und mit dem Maß, wie du misst, wirst du wieder gemessen werden. Wenn du mit Hass misst, wer soll dich dann mit Liebe messen? Wenn du mit Unvergebenheit misst, wer soll dir Vergebung geben? Wenn du jeden Cent aufrechnest, wer soll dir deine Millionen erlassen? Hui. Lustig heute, echt. Ich hoffe, ihr schlaft heute Nacht gut. Ich sehe nur die Augen, aber die Augen sind also... Oh, Halleluja. Wie viele Verse habe ich noch? 2. Schaffen wir die noch? Die schaffen wir noch, oder? Nächster Vers. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Oh, wenn du deinem Feind Gutes tust. Und ich glaube, hier geht's nicht nur um Essen und Trinken, im Natürlichen auch um Geist. Du gibst ihm das Wort. Und vieles mehr. Du sagst ihm, ich vergeb dir, weil Gott dir vergibt. Und so weiter. Ihr wisst das alles. Okay, und der letzte Vers. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Das habe ich euch schon so oft gesagt. Du kannst das Böse nicht mit dem Bösen besiegen. Blutrache in Albanien ist das beste Beispiel. Vor 300-400 Jahren hat einer einen umgebracht. Und in der albanischen Gesellschaft ist es so, dass der nächste Verwandte, sein Sohn oder sein Bruder, muss den Mörder umbringen. Dann bringt er den Mörder um. Dann müssen die Brüder und die Söhne von dem Mörder den wieder umbringen. Und so geht es jahrhundertelang. Und heute, 400 Jahre später, weiß keiner mehr, wann das angefangen hat. Wie kann es enden? Wenn eine Familie sagt, wir bringen jetzt niemand mehr um. Schluss. Dann kommt es zum Stopp. Und du hast mit dem Guten das Böse besiegt, und wenn es schon 400 Jahre alt ist. Verstanden? Das ist nur ein ganz banales Beispiel. Und so ist es auch in deinem Leben. Wenn der Teufel Böses tut oder irgendwas passiert oder Menschen gebraucht gegen dich, kannst du sie nicht besiegen, indem du ihnen dasselbe zurückmachst.
Der sticht deinen Autoreifen ab, gehst du nachts raus, sticht seinen Reifen ab. Have fun. Nächsten Tag sind seine Initialen auf der Motorhaube gemalt mit dem Messer. Wo soll das enden? Das endet ja nicht mehr. Das geht immer weiter. Und das Böse produziert immer das Böse. Deswegen ist Jesus ans Kreuz. Er hat gesagt, alles Böse werde ich auf mich nehmen, dem Bösen ein Ende machen. Durch das, dass ich bezahle. Und dasselbe gilt für uns heute. Wenn irgendwo was Böses in unser Leben kommt, uns irgendwo attackiert, angreift, können wir nur, und das schaffen wir nicht alleine, ich weiß das, ich schaffe das auch nicht alleine. Ich brauche die Hilfe Gottes dazu. Wo ich sage, Herr, hilf mir jetzt, das tut so weh, ich bin so enttäuscht, oder das arbeitet so arg an mir. Weißt, wenn du auf irgendjemand Säure leerst, pass auf, dass du keine abbekommst. Schwierig. Weil die frisst auch bei dir. Böse Worte fressen nicht nur beim anderen, auch bei dir. Und es brennt und es tut weh. Und deswegen kann man nur das Böse mit dem Guten überwinden und besiegen. Amen. Guckt euch das Leben von Jesus an, mit dem komme ich zum Schluss. Jesus hat nie das Böse zurückgegeben. Was haben sie alles mit ihm gemacht? Sie haben ihn verleumdet, verurteilt. Sie haben gesagt, du bist dies, du bist das. Du bist ein Rabbi, aber nicht Gottes Sohn. Sie haben ihn ständig beleidigt. Und die Bibel sagt, er war wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde, und er tat seinen Mund nicht auf. Amen. Vater, ich danke dir für das Wort. Ich danke dir, dass es heute tief war. Vater, ich bete, dass dieses tiefe Wort weiter an uns arbeitet und dass wir auf einem guten Weg sind, auch in dieser Zeit. Wir vergessen die kleinen Dinge nicht. Sie sind uns wichtig. Wir arbeiten weiter dran, uns weiter zu verwandeln in einen guten Menschen, in einen Christusmenschen, in das, was du als Erbe für uns hast. Danke, Herr, dass das Wort nicht umsonst ist, sondern es vollbringt bei jedem Frucht, auch bei denen im Internet, bei denen, die die CD bekommen. Vater, ich danke dir für Menschen, die hungrig sind nach deinem Wort. Und du stillst ihren Hunger mit einem gewaltigen Wort jeden Sonntag aufs Neue. Halleluja. Amen.